Diese Episode wird präsentiert von Schulwissen Plus, dem Internetportal für Schulleitungen und Lehrkräfte.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Böbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. In dieser Folge spreche ich mit Sina Rühland. Sina ist freie Journalistin. Sie beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Fragen, mit Care-Arbeit, mit Ungleichheiten und mit Themen, die oft mit im Alltag stattfinden, aber politisch erstaunlich wenig Raum bekommen. Außerdem unterstützt sie die Initiative 100.000 Mütter. Eine Bewegung, die Mutterschaft als das begreift, was sie ist. Keine private Fußnote, sondern eine gesellschaftliche Realität mit politischen Konsequenzen. Wir sprechen heute über ihren Blick auf Mutterschaft und Care-Arbeit und darüber, warum es diese Initiative gerade jetzt braucht. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Sina. Hi!
Hallo, lieber Frank. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Ich freue mich sehr.
Ja, ich mich auch. Endlich hat es mal geklappt. Wir sind schon seit längerem in Kontakt, muss man dazu sagen. Und heute hat es endlich mal geklappt. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Vielen Dank.
Sina, bevor wir über die Initiative sprechen, wer bist du und womit beschäftigst du dich als freie Journalistin?
Ja, also ich heiße Sina, ich bin freie Redakteurin, freie Journalistin, ich bin Pressesprecherin eines Kunstvereins. Was den Journalismus angeht, bin ich im lokalen Bereich lange tätig gewesen, bin es immer noch mitunter. Vor allem habe ich Porträts geschrieben über lokale Persönlichkeiten, über Menschen aus der Nachbarschaft. Ich hatte eine eigene Kolumne. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Ansonsten habe ich all das gemacht, was man im Lokaljournalismus so machen darf. Das heißt, ich war bei Ratssitzungen, ich habe aus Kitas und Schulen berichtet, war also immer lokal bei den Menschen vor Ort und ganz nah dran.
Okay, ich bin ja so ein großer Fan von Lokaljournalismus, also diese ganzen Blättchen, ja, die zweimal die Woche bei uns hier im Briefkasten stecken. Das ist immer ganz, ganz spannend, sowas zu erfahren. Klar, die Weltthemen sind natürlich auch interessant, aber was so ein paar Straßen weiter passiert in der Schule oder im Rathaus, finde ich auch immer sehr, sehr spannend.
Ja, in der Tat. Also man kommt da wirklich nah dran, man kann direkt Fragen stellen, vor allem dort, wo Kommunalpolitik passiert, da ist der Nährboden gesetzt für Zusammenhalt, für Zivilgesellschaft. Dort können die Leute sich direkt einbringen. Und dann von dort aus zu berichten, ist eine ganz fantastische Sache.
Wunderbar, wunderbar. Wir steigen mal so ein bisschen bei Medien rein, auch in Anbetracht unseres Hauptthemas. Welches Thema findest du in Medien unterrepräsentiert oder auch falsch erzählt, so aus deiner journalistischen Sicht?
Das betrifft dann natürlich auch die Initiative, für die ich arbeite. Das ist die Sichtbarkeit von Müttern, von Care-Arbeitenden, von pflegenden Angehörigen. Kinder, finde ich, sind ein ganz großes Thema. Kinder haben keine Lobby und gerade da sollten wir Journalistinnen nochmal genauer drauf schauen. Und dann trifft es auch häufig marginalisierte Gruppen. Also reinzugehen in die Initiativen, in die Vereine, in die Pflegeeinrichtungen, in die Kulturvereine und zu schauen und zuzuhören vor allem. Zuzuhören und sichtbar zu machen, denn das ist unser Auftrag. Danach folgt die Einordnung, gerade im Kontext des politischen Geschehens. Und da fehlt es manchmal im kommunalen Bereich noch ein bisschen an Bereitschaft.
Okay, okay. Das Thema, jetzt habe ich das Wort vergessen, wenn man ohne Geld arbeitet,
Ehrenamtlich?
Ehrenamtlich, genau. Dankeschön. Das muss auf jeden Fall drinbleiben. Wie bewertest du ehrenamtliche Arbeit? Also ich selber war ein paar Jahre lang Fußballtrainer hier im Lokalverein, habe da ein bisschen die Kids unterstützt und das war natürlich alles kostenlos. Auch die Zeit, die da drauf geht oder auch manchmal die Nerven, die da flöten gehen. Aber wie wichtig ist Ehrenamt, gerade auf kommunaler Ebene?
Das ist eine Säule. Das Ehrenamt ist eine Säule unserer Zivilgesellschaft, ganz klar. Wir brauchen genau diese Freiwilligen, die in den Sportvereinen sich engagieren, bei der Freiwilligen Feuerwehr, in der Kunst, in der Kultur. Mhm. Und leider brauchen wir die, muss man sagen. Leider brauchen wir die und leider ist es auch gar nicht einfach, das im Alltag unterzubekommen. Mhm. Nehmen wir mal ein Beispiel, einfach eine Kleinfamilie. Mhm. Beide arbeiten 30 bis 40 Stunden die Woche, haben die durchschnittlichen 1,4 Kinder oder auch 2 Kinder. Mhm. Wo genau passt da das Ehrenamt noch in den Alltag rein? Das ist sehr schade. Ja. Das ist schade, dass viele gerade der jüngeren Generation das kaum im Alltag integrieren können. Das wiederum bedeutet aber, dass wir auf Ehrenamt im Alter setzen müssen, also sprich in der Renten- und Pensionszeit. Dann fehlt uns aber ein Sprachrohr für die Jugend.
Ja.
Und ich finde, da müssen wir gerade ArbeitgeberInnen, Institutionen müssen dem versuchen, mehr Raum zu geben, dem Ehrenamt. Ohne Ehrenamt, welcher Sportverein funktioniert? Welche freiwillige Feuerwehr funktioniert?
Ja, auf jeden Fall. Also es wird immer so von der Politik so gesagt, Ehrenamt total wichtig. Es gibt ja auch einen Tag im Jahr, wo das Ehrenamt irgendwie hervorgehoben wird, aber bis auf irgendwelche Rede von unserem Franz-Walter Mayer, Steinermeier, mehr kommt doch da auch nicht zustande, oder?
Ja, das ist richtig. Also wir freuen uns ja alle über Anerkennung. Anerkennung, Wertschätzung, Lob sind ganz, ganz feine Attribute. Wir brauchen die definitiv. Dennoch ist es so, dass man im Alltag Zeit dafür haben muss. Es muss gegebenenfalls eine Aufwandsentschädigung geben. In der Kommunalpolitik funktioniert alles ehrenamtlich. Du kennst das auch. Das ist ein Ehrenamt. Es gibt eine Aufwandsentschädigung, wenn ich in den Stadtrat komme. Das ist schön, das ist gut. Aber wir müssen dem mehr Raum schaffen und auch da mehr Sichtbarkeit. Und da darf wiederum der Journalismus gerne, der Lokaljournalismus gerne da sein und die Notwendigkeit ablichten und auch die Wertschätzung wiedergeben.
Hey Leute, kurze Unterbrechung. Diesen Podcast könnt ihr unterstützen und zwar mit PayPal. Wie das geht, steht in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Zurück zur Care-Arbeit. Hast du so das Gefühl, dass diese Care-Arbeit und Mutterschaft im Journalismus immer noch so eine Art, ja, in Anführungsstrichen Nischenthema ist, dass das mehr so, ja, eher weniger beleuchtet wird?
Im Journalismus definitiv, ja. Den Social-Media-Aktivismus angeht, da sehen wir einen ganz klaren Anstieg. Die Mütter sind on fire. Das ist ein Thema, das polarisiert. Natürlich polarisiert das. Wir haben in Deutschland 20,3 Millionen Mütter. Wir kommen aus Müttern. Wir sind selber Mütter, Väter, Angehörige. Uns betrifft das im Alltag, in jeder Sequenz. Aber es ist vielleicht ein bisschen unsexy. Das Thema, also Mütterthemen, das haben wir so beobachtet die letzten Monate, die letzten Jahre, dass es Themen gibt, die attraktiver sind. Das hält uns allerdings nicht davon ab, umso lauter zu sein. Was die Berichterstattung der Care-Arbeit angeht, der Familien, da kommen wir über die Familienpolitik hin, da wird schon auch angeknüpft. Je nachdem, welche Familienministerin gerade in Berlin sitzt, was die Vorhaben sind, was umgesetzt wird, da wird schon ganz klar angeknüpft. Wenn es dann zu Demonstrationen wie zu und unserer im Mai des vergangenen Jahres kommt, dann stehen da auch Kameras. Das ist gut so, das wollen wir haben. Wir wollen diese Sichtbarkeit. Wir sind froh darüber, dass die Journalistinnen, die Reportierenden kommen und uns zuhören. Das darf gerne mehr werden. Wir hoffen darauf im kommenden Mai, spätestens.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dafür bietet auch sich der Podcast hier so ein bisschen an, das Thema ein bisschen mehr zu pushen und auch darüber zu informieren. Richtig? Ja.
Genau. Genau, ganz großartig.
Gab es für dich einen Moment, wo du gemerkt hast, das ist für mich kein Recherchethema, das betrifft mich auch persönlich und vielleicht sogar auch emotional?
Definitiv, definitiv. Also zum einen, ich bin selber Mutter. Ich bin Mutter von drei Kindern. Mich betrifft das täglich in unserem ganzen Alltag. Mit dem positiven Schwangerschaftstest war ich im Thema. Dass ich nun zu den 100.000 Müttern gekommen bin, war ein wundervoller Zufall.
Ja.
Und ich bin sehr froh darüber. Vielleicht darf ich kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Das wäre doch eine nächste Frage gewesen, aber wenn du möchtest.
Das wäre die nächste.
Aber wenn du möchtest.
Ich da einfach gleich an.
Ja, okay, dann machen wir das so.
Das war nämlich wirklich ein Zufall. Ich bin eingeladen worden zu so einem philosophischen Abendessen, was ein bisschen mystisch war. Das beste Abendmahl hieß das. Eine Freundin von mir, die liebe Türkan von Kulturton, hat mich eingeladen und viele andere. Und wir kannten uns nicht wirklich untereinander, die Gästinnen. Sie sagte nur, dass wir alle irgendwie etwas gemeinsam hätten. Und das hatten wir dann tatsächlich. Also wir sind in den Austausch gegangen über Gesellschaft, über Kultur, über Religion. Es war ein ganz großartiger Abend von Türkan und Manja. Und da habe ich dann die Antje getroffen. Wir haben uns so ein bisschen angeflirtet, denn bei der Vorstellungsrunde fand ich das ganz spannend, was über sie erzählt wurde. Und sie fand ganz spannend, was die liebe Türkan und die liebe Manja über mich erzählt haben.
Okay.
Wir sind ins Gespräch gekommen und Antje hat mir von der Initiative der 100.000 Mütter erzählt, von dem Start und der Notwendigkeit. Und ich war gleich Feuer und habe gesagt, wenn ihr mich haben wollt, wenn ihr mich braucht, ich bin gerne dabei und helfe euch bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Als Botschafterin, als Mutter.
Ja, voll.
Und dann hat es den Anfang gefunden, ja.
Ja, voll schön. Ja, dann lass uns noch mal darüber sprechen, über die Organisation. 100.000 Mütter. Ist das ein Verein oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist eine Initiative, eine Kampagne. Da stecken tatsächlich mehrere Verbände drin, Vereine, also das Müttergenesungswerk und der Evangelische Fachverband, die Frauengesundheit, Aktionsgemeinschaft Frauengesundheit sind dabei. Ganz viele. Also man kann sich gerne auf der Homepage mal anschauen, wie viele Frauen-Mütter-Initiativen tatsächlich dabei sind. Es sind wirklich unzählige mittlerweile. Wir haben sehr viele auch prominente und politische UnterstützerInnen dabei, die sich mit laut machen. Das erfordert ganz viel Partizipation, Kommunikation. Es gibt also regelmäßige Netzwerktreffen. Die wollen, können dazukommen. Es ist offen, für alle offen. Wir freuen uns über alle, die sich engagieren. Welchen Geschlechts auch immer, es spielt keine Rolle. Wir wollen alle auf der Straße haben und freuen uns auf jeden Fall auf die Initiative und die Aktionsgemeinschaft.
Ja, okay. Jetzt muss ich natürlich nach den Namen fragen, 100.000 Mütter. Also sind das eure Mitglieder oder wo kommt diese Zahl her? Warum 100.000?
Das wäre schön und da werden wir auch noch hinkommen. Wir werden ganz bestimmt noch 100.000 UnterstützerInnen haben.
Ja.
Allerdings war das der Anfang, die Idee, zu der Kampagne. Die Damen, die das initiiert haben, die haben darüber gesprochen, wie viele Menschen sie denn auf die Straße holen könnten, wie viele Mütter sie auf die Straße holen könnten. Ja, 100.000. 100.000 ist eine tolle Zahl. Das müssten wir doch schaffen.
Ja.
So ist die Zahl entstanden. 100.000 Mütter vor dem Brandenburger Tor. Und das ist unser Ziel. Auch für die kommenden Demonstrationen, auch für die kommenden Jahre.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, also, wie gesagt, ist eine große Nummer, ist auch eine richtige Nummer. 1 Million wäre schon wieder zu viel. Das ist schon ein bisschen unglaubwürdig. 10.000 wäre echt ein bisschen zu wenig. Ich glaube, 100.000 ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Basis.
Genau. Ja, genau. Gute Basis. 100.000 Mütter vor dem Brandenburger Tor. Macht sich im Übrigen auch sehr gut auf Pullovern, auf T-Shirts.
Ja.
Ja, sehr gute Zahl.
Okay, da haben wir den Merch-Stub auch noch ein bisschen untergebracht hier im Podcast. Wunderbar.
Yes.
Ja, gut. Jetzt muss ich aber nochmal so an die Journalistin eine Frage stellen. War das für dich so eine Art Bruch der journalistischen Distanz oder eine logische Konsequenz? Weil ich bin kein Journalist, ja, aber ich meine zu wissen, dass Journalisten immer zur Neutralität angehalten sind. Ich meine, du schreibst ja auch darüber und da vertrittst du eine Meinung, richtig?
Also erstmal haben auch Journalistinnen ein Anrecht auf privaten Aktionismus, auf private Aktivitäten. Und was heißt in dem Kontext Objektivität? Ich hoffe doch, dass wir rein objektiv sehr für Gleichstellung, Gleichberechtigung, Chancengleichheit für alle sind. Das ist in dem Fall dann die Neutralität. Ich bin aber nicht in meiner Funktion als Journalistin aktiv in dieser Kampagne, sondern tatsächlich dann als Botschafterin, als Mitglied der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Nicht als Journalistin, wobei ich natürlich mein Know-how als Journalistin einsetzen kann und das auch mache. Nichtsdestotrotz darf ich mich engagieren für Mütter, für Kinder, für Care-Arbeitende. Ich glaube, soweit ich weiß, gibt es da keine journalistischen Standards, keine Leitlinien, dass da etwas dagegen spricht. Ähnliches haben wir beispielsweise auch, wenn sich Journalistinnen parteipolitisch engagieren. Wir haben jede Menge Journalistinnen, die sich parteipolitisch engagieren in Deutschland. Ja. Mal ist das bekannt, mal ist das weniger bekannt. Durchaus nicht unüblich. Und natürlich, das erfordert auch die Profession von uns. Ganz klar, unser Job ist es, zu berichten, objektiv drauf zu gucken, einzuordnen und unparteiisch zu sein. Aber das schließt sich nicht aus, keinesfalls, nein.
Ich meine, es gibt ja genug Beispiele, wo Journalisten wirklich tendenziös berichten. Also das sieht man ja tagtäglich, wenn man eine Zeitung aufmacht oder dieses Höllenloch Plattform X oder sowas. Da liest man ja täglich, was da so alles abgeht. Ne? Aber darüber wollen wir jetzt überhaupt nicht reden. Wir wollen über 100.000 Mütter sprechen. Kannst du mir oder uns jetzt mal drei konkrete Forderungen erzählen, was ihr fordert?
Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne mache ich das. Also wir fordern vor allem, also unsere Kernbotschaft sind Sichtbarkeit und Gleichstellung. Das ist unser Leitbild, dahin wollen wir. Wir sehen also immer noch im Alltag, wir werden nicht gesehen, wir haben keine Lobby, wir werden kaum gehört, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Es geht um die Würdigung von Sorgearbeit, es geht um strukturelle und institutionelle Stärkung von Müttern und Care-Arbeitenden. Unsere gesamten Forderungen sind kein Luxus, sondern notwendige Schritte und die Grundvoraussetzung für eine gerechtere und nachhaltige Gesellschaft. Wir wollen nicht, dass Frauen unsichtbar bleiben. Es geht um Frauen- und Müttergesundheit. Also fängt häufig ja schon in der Schwangerschaft an. Bei der Geburt geht es weiter. Finde mal eine Hebamme, die Zeit hat. Je nachdem, wo du gerade wohnst, könnte das eventuell ein bisschen dauern. Das liegt nicht daran, dass die Hebammen nicht arbeiten wollen, sondern es liegt schlichtweg daran, dass wir zu wenige haben. Und die wir haben, die können es sich einfach nicht mehr leisten, frei und selbstständig zu arbeiten, weil die Versicherungen einfach zu hoch sind. Ja. Das ist ein ganz großes und eigenes Thema auf jeden Fall nochmal für sich. Das innerhalb der Mütter- und Frauengesundheit. Dann ist immer die Frage, wo ist denn der nächste Kreißsaal. Wie weit muss ich denn zum nächsten Kreißsaal fahren? Wie viele Kilometer muss ich zurücklegen? Wann darf ich denn losfahren, damit das Baby nicht im Auto ankommt? Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt innerhalb der Frauen- und Müttergesundheit. Dann ist ein weiteres großes Thema das Burnout. Also ich habe gerade einen Artikel darüber geschrieben, über das Eltern-Burnout. Kinder großzuziehen, Care-Arbeit, Erwerbstätigkeit darf nicht als Einzelleistung angedacht sein. Mütter und pflegende Angehörige sind nicht dazu bestimmt, sich für Familie und Beruf aufzuopfern, sich erschöpft durch den Alltag zu schleppen, mit Sorgen aufzuwachen, mit Sorgen einzuschlafen. Dieses ganze Paket ist der optimale Nährboden für einen Burnout zum Beispiel. Ja, und selbst wenn Symptome wie psychosomatische Erkrankungen erkannt und diagnostiziert werden, gibt es nicht ausreichend Kurplätze. Unsere Initiatorinnen arbeiten selber in diesem Bereich und stellen immer wieder fest, es gibt sehr viele Anfragen und zu wenig Plätze. Gerade wurden Fördergelder massiv nach unten reguliert zum Ausbau von Kurkliniken, also sprich für die Neuschaffung weiterer Kurplätze, sowohl für Mütter, Väter, pflegende Angehörige, ob jetzt mit oder ohne Kinder, es gibt einfach zu wenig Plätze. Und wenn, dann sind die Wartezeiten einfach zu lang. viel zu lang. Die betragen von ein paar Wochen hin bis zu über einem Jahr. Mhm. Ein Jahr mit Burnout, ein Jahr Kinder pflegen, ein Jahr arbeiten. Mhm. Ohne diese Rehabilitationsmaßnahmen zu bekommen. Das mhm. ist für die ganze Familie eine ganz harte Zeit. Mhm. Dann haben wir noch ein weiteres wichtiges Thema, das sind Betreuungsplätze.
Ja.
Also Krippen und Kita-Plätze.
Ja.
Ganz klar, wir haben, ich habe gerade von einer Studie gelesen, wir haben aktuell 300.000 Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder zu wenig. Nochmal über 300.000 Krippenplätze zu wenig. Nee. Die müssen erstmal kompensiert werden. Das heißt, es fehlt erstmal die ganze Einrichtung, ja. Es fehlt Personal. Das muss kompensiert werden. Also entweder können die Elternteile nicht arbeiten oder sie müssen sich anderweitig aushelfen, mhm. um die Kinder zu betreuen. Und wenn dann die Eltern nicht arbeiten gehen, fehlt ja nun wieder ein Gehalt. Und in der Regel sind das die Frauen. Und da kommen wir dann auch bei der Gleichstellung an, die für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. So häufig bleiben Frauen zu Hause bei den unter dreijährigen Kindern. Was das heißt, das sehen wir und lesen wir natürlich auch. Das heißt, ein verminderter Rentenbeitrag, die Gefahr von Altersarmut. Ja. Auch da brauchen wir strukturelle Veränderung. Wir müssen, Frauen und Männer müssen gleichgestellt erwerbstätig sein dürfen. Und das setzt nun mal voraus, dass wir ausreichend Betreuungsplätze haben. Thema ist, sind die Pay Gaps. Es gibt viele Gaps zwischen Männern und Frauen. Ja. Unter anderem ist es der Pay Gap. Frauen verdienen immer noch weniger als Männer. Männer arbeiten in der Regel mehr Stunden die Woche als Frauen, also Väter und Mütter. Unterhalt, die Gleichstellung ist auch da ein ganz großes Thema. Wir haben hunderttausende Väter, die zahlen keinen oder zu wenig Unterhalt. Da müssen wir die Strukturen dafür schaffen. An der Stelle, das ist natürlich ganz toll, da springt der Staat ein. Das ist richtig und wichtig. Das heißt, es gibt einen Unterhaltsvorschuss. Aber auch da werden häufig Alleinerziehende alleine gelassen. Auch ein weiterer Punkt, wo wir ganz dringend Fokus drauf haben müssen, auf alleinerziehende Familien. Die sind häufig die Leidtragenden und müssen an mehreren Baustellen kompensieren, müssen Fürsorge leisten für ihre Kinder, müssen gleichzeitig 40 Stunden die Woche arbeiten gehen, sind dann in emotionaler Not. Und wenn sie dann nicht mal den Unterhalt bekommen der Kindesväter, sind sie auch noch in finanzieller Not. Ja. Mutterschutz für Selbstständige, auch ein ganz großes Thema.
Ja.
Gibt es nicht. Es kommen immer wieder Frauen an uns heran, die sagen, ich bin selbstständig, ich weiß gar nicht, wie ich das kompensieren soll. Also ich muss jetzt eigentlich durchgängig arbeiten gehen. Oder Privatinsolvenz.
Ja. Ja.
Ist auch ein weiteres großes Thema, ist der Schutz vor Gewalt und Diskriminierung. Wir haben in Deutschland 21.000 Plätze zu wenig für Frauen und Kinder in Frauenhäusern. 21.000. Wo gehen diese Frauen hin? Die bleiben zu Hause. Die bleiben bei der Gewalt. Die können nicht gehen. Die werden an Türen abgewiesen. Häufig sind es auch Frauen, die sowieso schon von Diskriminierung betroffen sind. Das sind häufig marginalisierte Gruppen. Diese Frauen, die ziehen sich zurück. Die ziehen sich zurück mit ihren Kindern. Es ist ganz schwer, dann da überhaupt noch reinzukommen in diese Strukturen. Die leiden und für deren Sichtbarkeit wollen wir einstehen.
Ja. Du hast jetzt so viele Dinge gesagt. Das ist natürlich alles erschütternd. Und ich gebe dir in allen Punkten sowas von recht. Also fangen wir bei den Krankenhäusern an. Also nee, andersrum. Was ich in diesem Podcast gelernt habe, in anderen Gesprächen, sei es aus Politik oder Gesellschaft, ich finde, alles hängt mit allem zusammen. So, die Krankenhäuser. die machen überall zu irgendwie. Auch hier bei mir in der Gegend, in Remagen, wurde ein Krankenhaus jetzt wieder zugemacht. Und jetzt kannst du zusehen, wie du versorgt wirst, wenn dir was passiert. Nicht nur im Kreißsaal, auch allgemein, wenn dir was passiert. Unglaublich. Dann ist es auch mit der Betreuung, ist ja auch immer so ein Ding. Also wir mussten damals, 2014, sobald unser Sohn geboren wurde, musstest du einen Antrag für die Kita stellen, damit du da irgendwo unterkommst. Und dann mit Glück kommst du hier oder da mal immer noch unter, damit du auch wieder arbeiten gehen kannst, weil du brauchst ja Geld für die Miete oder um das Haus abzubezahlen oder sonst was. Und dann geht es natürlich auch weiter wie mit Hebammen, die, es wird auch immer mehr gekürzt, wie du auch gerade gesagt hast, ist ja auch ein Riesenverlust für die Gesellschaft, dass es keine Hebammen mehr gibt.
Absolut.
Oder es würde sie geben, wenn es mal anständig bezahlt werden würde. Und dann sind wir auch wieder bei diesem Punkt, dass soziale Berufe so schlecht bezahlt werden. Das fängt ja bei der Kita-Betreuer an, Kita-Betreuerin. Das ist ja auch ein Hungerslohn, die da bekommt. Die Ausbildung dahin müsste quasi selbst finanzieren. Und ich könnte jetzt noch ganz viele Beispiele bringen, was alles so schief läuft bei uns. Und es fängt alles an mit einem positiven Schwangerschaftstest.
Genau. Es fängt alles an mit einem positiven Schwangerschaftstest.
Ja.
Genau, und es ist alles eine Frage von Wertschätzung und Sichtbarkeit am Ende. Sozialpolitik ist ein ganz großes Feld und wird tatsächlich aber erstaunlich wenig thematisiert. Also sowohl in den Anträgen im Bundestag als auch in der journalistischen Bandbreite, obwohl es uns ja alle betrifft. Ob wir jetzt Eltern haben, die wir pflegen müssen, ob es um Kinder geht, ob wir selber Betroffene sind, die einen Kurplatz brauchen. Es betrifft uns tatsächlich alle. Und es ist wirklich, wirklich schockierend, wie wenig Lobby, wie wenig Plattform wir alle bekommen an dieser Stelle. Zudem ist es immer wieder interessant zu sehen, was auf Seiten der Regierung passiert. Der Koalitionsvertrag hat ein paar Punkte vorgesehen. Umgesetzt wurde davon eigentlich noch nichts.
Ja. Um den Koalitionsvertrag mal mit reinzubringen, ich habe mir mal einen Spaß gemacht, diese PDF mal durchzublättern, durchzugucken. Und ich habe mal Schlagwort Kinderschutz eingegeben. Und ich habe nicht wirklich viel dazu gefunden.
Das
sagt ja schon einiges darüber aus.
Das sagt schon, also offensichtlich finden die Koalitionsparteien, dass es da keinen Nachbesserungsbedarf gibt, dass das jetzt nicht im Fokus steht. Auch wenn es bestimmte Punkte gibt, die durchaus mit drinstehen. Also da gibt es zum Beispiel das Thema des Ehegattensplittings. Es wurde sich vorgenommen, dass es in ein Familiensplitting übergehen soll. Ist aber noch nicht passiert. Dann ist auch die Frage, was ist eigentlich mit dem Elterngeld? Also das Elterngeld wurde 2007 eingeführt. Elterngeld ist wichtig, ist eine großartige Sache. Viele Länder auf der Welt haben so etwas nicht. Trotzdem könnten wir mal darüber sprechen, warum das seit 2007 nicht angehoben wurde. Stichwort Inflationsausgleich und Wertschätzung. Können wir uns es erlauben, Kinder zu haben? Also finanziell, können wir es uns finanziell erlauben, Kinder zu haben? Da gibt es ein paar Punkte in dem schwarz-roten Koalitionsvertrag, aber bisher wurden da noch nichts vorgelegt von Frau Karin Prien, unserer Familienministerin.
Ja, das ist echt krass. Vielleicht noch ein kleiner Schwank, nicht aus meiner Jugend, das war die Corona-Hochzeit. Ich habe die Ausbildung gemacht zur Kindertagespflege. Also ich wollte Tagespapa werden, also Tagesmütter kennt man ja umgangssprachlich. Es gibt auch Tagesväter. Das wollte ich hier bei mir zu Hause hier aufziehen und mit Kindern Konzept alles gemacht. Und am Ende, es kommt zu wenig Geld bei rum. Wir müssen ein Haus abbezahlen und Zähne knirschen, muss ich das Ganze dann leider abbrechen. Die Ausbildung habe ich noch zu Ende gemacht, weil das wollte ich mir nicht mehr nehmen lassen. Aber am Ende muss man sagen, es hat sich nicht gelohnt. Und da komme ich zum Punkt, dass soziale Berufe so gut wie gar keine Rolle spielen, obwohl sie so wichtig sind.
Das stimmt, ja. Und man kann es da auch einfach nicht beim Klatschen auf dem Balkon belassen.
Ja.
Das reicht nicht. Wir brauchen da einen politischen Willen, diese Berufsgruppen anzuerkennen. Wir haben starke Gewerkschaften in Deutschland. Das ist in der Tat so, aber häufig fehlt es einfach am politischen Willen, danach zu justieren, an der Anerkennung. Und wir haben das ja gerade während der Pandemie gesehen, wie wichtig soziale Berufe sind, wie viel die eigentlich auffangen. Wir haben das deshalb gesehen, weil wir neben dem Homeoffice unsere Kinder beschulen und bespaßen mussten. Ja?
Das
und
ist
spätestens
so ein Punkt.
Zu diesem Zeitpunkt.
Ja, das ist so ein Punkt. Das hat mir niemand erklärt. Du machst Homeoffice, musst auch gleichzeitig um die Kinder kümmern. Also wie das technisch ablaufen soll, das habe ich nie verstanden.
Es war bei den meisten ja gar nicht möglich, beziehungsweise es hat ein Elternteil gearbeitet, wenn es denn überhaupt zwei Elternteile gibt. Dann hat ein Elternteil gearbeitet, das andere hat sich um die Kinder gekümmert. Und dann hat man sich abgewechselt, aber ansonsten war diese Zeit mit finanziellen Einbußen auf jeden Fall verbunden. Immer mit dem Hoffen auf Verständnis der Arbeitgeberin, dass man nicht allem nachkommen kann. Es war ja zum Teil auch so. Ich kann das ganz kurz erzählen. Mein Mann ist Journalist und der hat zu der Zeit noch beim Radio gearbeitet. Und auch das Radio war auf Homeoffice angewiesen. Das heißt, mein Mann saß mit der Sofadecke auf dem Sofa und hat unter der Decke Nachrichten eingesprochen, die dann bei einem relativ großen Radiosender zu hören waren. Ja, und dann konnte man so ein bisschen die Hintergrundgeräusche rausfiltern, wenn die Kinder dann eben gespielt haben.
Ja.
Das war auch so ein bisschen unser Familienalltag und das sah bei ganz vielen so aus. Also es musste zu Hause sehr viel möglich gemacht werden. Das wurde erwartet, so musste das sein. Nun war das für uns alle eine Situation, für die es keinen Präzedenzfall gab. Wir waren alle überfordert, die Politik war überfordert, wir waren alle überfordert in der Situation. Die Frage ist dann immer die der Aufarbeitung, der sozialpolitischen Konsequenzen, der gesellschaftlichen Konsequenzen. Aber ich glaube, im Nachklapp müssen wir doch sagen, es hätte einiges anders laufen können und müssen. Also wir haben sehr viele Care-Arbeitende, sehr viele Kinder auch, die seither mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, die Burnout-Symptome davon getragen haben. Es war eine intensive Zeit und ich glaube, die bleibt doch in uns, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zu Corona-Hochzeit eine Einschulung mitgemacht von unserem Sohn in die Grundschule und es war sehr merkwürdig, fast gespenstisch, will ich fast sagen. Also alle getrennt an den Tischen, alle saßen da mit Maske und eigentlich soll so eine Einschulung etwas Schönes sein, etwas Feierliches, aber das war es absolut nicht. Und also ein Jahr später hatten wir noch die Ahrtalflut, das hat das Ganze auch nochmal so ein bisschen befeuert, also das war auch nicht gerade schön. Also es waren echt wilde Zeiten, so Corona. Also
das waren ganz wilde Zeiten, Also das waren schon zum Teil auch wirkliche Dramen, die sich abgespielt haben. Das sehen wir auch in den Zahlen der psychosomatischen Erkrankungen aus dieser Zeit. Besonders viele Kinder und Jugendliche hätten während dieser Zeit oder im Nachgang psychologische Betreuung gebraucht. Ja, nur leider gab es die Plätze nicht, weder ambulant noch stationär, denn es waren einfach zu viele.
Ja.
Vereinsamung macht was mit allen Menschen, vor allem aber mit Jugendlichen, die brauchen ihren sozialen Spielraum, die brauchen die Schule. Nun ging das aber nicht, das war eine besondere Situation. Ich glaube, wir gucken da jetzt heute ein bisschen anders drauf als damals, aber ich hätte da jetzt persönlich auch keine andere Idee gehabt, außer alle schließen sich ein und wir hoffen, dass das Beste.
Ja.
Wir sehen die Nachrichten, wir sehen, wie es in der Welt aussieht. Wir wollen bitte am Leben bleiben. Nichtsdestotrotz hätten wir im Nachgang politisch nochmal darüber sprechen müssen, wo wir Nachjustierungsbedarf haben, zum Beispiel an den Therapieplätzen im Nachhinein. Es gibt einfach zu wenig. Es gibt immer noch zu wenig Therapieplätze für Kinder und Jugendliche, für Erwachsene. Das ist in dieser Form leider nicht geschehen als Konsequenz. Und da knüpft dann auch wieder die Kampagne, die Initiative der 100.000 Mütter an, auch aus der Konsequenz der Pandemie.
Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, seit der Pandemie ist die Welt ja auch nicht schöner, positiver geworden. Also eine Katastrophe hat sich ja danach ergeben, sei es die Ukraine, der Gazastreifen, Howard Carpendale wird 80. Also das macht auch was mit einer Gesellschaft.
Ja. Ja, das ist leider richtig, ja.
Ja, ja.
Das stimmt. Also es kam sehr viel zusammen auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Nochmal zurück zu 100.000 Mütter. Welche Reaktionen erlebt ihr eigentlich so mit eurer Initiative, so auf die Gesellschaft?
Also wir freuen uns sehr darüber, dass die wirklich durchweg positiv ist. Es sind sowohl Frauen als auch Männer, Mütter als auch Väter, Großeltern, Care-Arbeitende. Wir bekommen ganz viel Feedback von Menschen, die sagen, oh, das ist so schön, dass wir mal gehört werden. Cool. Es ist so schön, dass wir gemeinsam auf die Straße gehen können. Mhm. Es ist schön, dass wir ein Sprachrohr bekommen. Und wir nutzen die Gelegenheit auch, um an der Stelle Netzwerke zu schaffen und Menschen zuzuhören und nochmal genau hinzuschauen, auch einfach in unsere Gesellschaftsstrukturen, in die Familien auch. Also wir erleben zum Teil und hören auch ganz fürchterliche Dinge. Nehmen wir mal die Mutter, die vor 30 Jahren als Gastarbeiterin hierher gekommen ist, die hat hier ihre Kinder großgezogen. Die sind hier geboren, die hat sie hier großgezogen, ein Leben lang versorgt. Und jetzt soll sie abgeschoben werden, weil ihr Deutsch nicht gut genug ist. Ja. Solche Geschichten hören wir auch, ganz viel sogar. Und uns ist es ein ganz großes Bedürfnis, wirklich für eine ganze Bandbreite von Care-Arbeitenden zu sprechen. Und genau da müssen wir besonders gut hingucken und hinhören. Es gibt ganz viele Menschen, die haben eben kein Sprachrohr, die haben keine Lobby, die haben kein Geld, die haben keinen akademischen Status. Und genau diesen Müttern, diesen Frauen wollen wir besonders gerne, diese Mütter wollen wir besonders gerne sichtbar machen. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Und da dann das Feedback zu bekommen, dass es gut ist, dass wir sichtbar machen und mitnehmen. Das ist was ganz Besonderes.
Ja.
Das ist großartig, ja.
Wunderbar. Ich weiß nicht genau, wann du dazugestoßen bist, aber gab es so Momente, seit du dabei bist, da bewegt sich jetzt gerade etwas oder das war so ein Highlight?
Also die Vorarbeit, die hat schon früher angefangen, also schon Dreivierteljahr vor der ersten Demo. Da ging das auf jeden Fall schon los. Dann hatten wir noch ein halbes Jahr, 7, 8 Monate Vorbereitungszeit bei der Erstellung der Forderungen, der ganzen Erarbeitung der Kampagne, Layout, Grafik. Da stecken so viele wunderbare Frauen dahinter.
Ja.
Man braucht ein Netzwerk. Ohne Netzwerk funktioniert gar nichts.
Ja.
Es ist immer so, eine Stimme fällt auf, aber viele Stimmen verändern etwas. Und wir brauchten und brauchen diese vielen Stimmen. Und da zu sehen, dass wir an Reichweite gewonnen haben, das spielt sich auch ganz klar in den sozialen Netzwerken ab. Bei Instagram haben wir jetzt eine enorme Reichweite. Da sind wirklich ganz viele Menschen dazugekommen, viele starke Frauen, wunderbare Frauen sind dazugekommen, die uns unterstützen. Wir haben da eine ganz tolle Grafikerin, die diesen Kanal bedient, die Manialier, die macht das großartig.
Ja.
Und diese Arbeit ist ganz, ganz wichtig. Das ist unser Kanal oder einer von den wichtigen Kanälen, um Menschen auch mitzunehmen. Dann sind es natürlich, aber es ist auch einfach das Netzwerk an sich, die Initiativen, die Verbände, die bei uns mitmachen, die sind selber relativ groß. Also das Deutsche Müttergenesungswerk ist riesig. Die haben ganz viele Kontakte. Wir brauchen auch politische Kontakte. Ja. Wir brauchen Unterstützerinnen, die gehört werden. Wir brauchen Unterstützerinnen, die in den Regierungen sitzen. Ganz unbedingt, denn wir haben diese Lobby ja nicht und wir sind darauf angewiesen, dass Menschen partizipieren wollen und unsere Forderungen weitertragen wollen. Und da dann zu sehen, und das war noch vor der Demo, da zieht was an, da fängt was Feuer. Ganz viele Menschen, Eltern, Mütter sitzen vor unseren Beiträgen und erkennen sich wieder. Über uns hinaus gibt es noch andere Accounts bei Instagram, die ganz wunderbar laut den Familienalltag widerspiegeln, die Forderungen widerspiegeln. Frauen, die wütend sind. Frauen, die wütend sind. Wir brauchen diese Wut. Diese Wut ist Kraft. Diese Wut polarisiert und trägt mit. Und wir brauchen das ganz dringend. Und da zu sehen, dass wir immer mehr wurden, das hat was mit uns gemacht. Und dann waren wir am 10. Mai 2025 das erste Mal auf der Straße.
Ja. Ja, voll cool. Da gibt es auch viele Fotos und viele Beiträge auf Instagram. Eure Seite werde ich nochmal in die Shownotes mit reinpacken. Kann sich jeder angucken. Ganz tolle Aktion. Ich spinne ja ganz gerne ein bisschen. So, jetzt mal angenommen, Sina Rühland ist unsere Familienministerin im Bund. So, was wäre deine erste Maßnahme an Tag 1? Du kommst in dein Büro rein, alles schick, alles toll, Laptop machst du auf. Was wäre das Erste, was du machen würdest als Familienministerin?
Oh, das ist eine gute Frage. Das wären so viele, das wären so viele Themen tatsächlich gleichzeitig.
Ja.
Das Erste. Ich glaube, ich würde erstmal tatsächlich festsetzen und umsetzen wollen, dass die Anerkennung von Care-Arbeit festgeschrieben ist. Mhm. Das ist der größte Punkt. Uns fehlt es einfach an Anerkennung der Care-Arbeit. Nee. Anerkennung würde auch Gleichstellung bedeuten. Und das ist der allergrößte Punkt, finde ich. Denn davon geht alles aus. Wenn wir wertschätzen, wenn wir anerkennen, was Care-Arbeitende jeden Tag leisten, dann ist das die Basis. Dann ist das die Basis für alles Weitere, was kommt. Also tatsächlich würde ich versuchen, diese Anerkennung und Wertschätzung nicht nur in Floskeln münden zu lassen, sondern versuchen, sie tatsächlich festzusetzen, ja.
Ich glaube, so eine Rede, wie du gerade kurz angesprochen hast, sowas brauchen wir im Bundestag mal. Also ich höre sehr selten etwas über Care-Arbeit. Also ich bin jetzt nicht jeden Tag im Bundestag, aber wenn ich dann so mal reinschalte, so Care-Arbeit oder Mutterschutz irgendwie, weiß ich nicht. Kommt selten vor.
Das fehlt auf jeden Fall. Also es könnte... Obwohl, wir haben ja auch einige Mütter im Bundestag. Es ist ja nicht so. Also die Parität ist ja nicht ganz gegeben. Im Parlament sind 32% Frauen. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, würde ich sagen.
Ja.
Dennoch kommen wir alle von Müttern. Also es dürfte eigentlich jedem ein Thema sein. Auf jeden Fall. Aber wir müssten lauter darüber sprechen. Ich habe hier gerade eine Zahl, die ich gerne noch mal einwerfen würde.
Gerne.
In Deutschland leisten Frauen jedes Jahr rund 72 Millionen Stunden unbezahlter Sorgearbeit. 72 Millionen Stunden.
Wirklich?
Und das ist Arbeit. Jeder, der pflegt, der fürsorgt, der weiß, dass das Arbeit ist. Und wenn diese Arbeit bezahlt werden würde, dann hätte sie einen Wert von 1,2 Billionen Euro im Jahr. Das ist doch ein Thema.
Das ist ein sehr großes
Thema. Das ist doch ein Thema auch für den Bundestag.
Ja.
Das stärkt... Ja, am Ende macht es ja unser ganzes System überhaupt möglich. Wenn wir diese Care-Arbeitenden nicht hätten, wie sollen wir denn dann das Geld erwirtschaften, was wir alle zum Leben brauchen, was unsere Töpfe brauchen, was unsere Töpfe benötigen, was wir am Ende alle wiederum benötigen, um den Haushalt stabil zu halten.
Ja,
es sollte ein Thema sein.
Ja. Also eine regierende Partei, der Koalitionspartner SPD, hat gerade aktuell das Thema Erben irgendwie auf der Rechnung. Das scheint wohl irgendwie ein ganz heißes Thema für die zu sein, obwohl es so viele andere Themen gibt. Ist halt irgendwie komisch, ne, oder?
Ja, das ist komisch. Es gibt ja natürlich auch so Trendthemen. Die werden dann mal lauter und dann werden die eingebracht.
Ja.
Viele Anträge haben ohnehin von Anfang an eigentlich keine Chance auf Umsetzung, weil Parteipolitik sehr schnell weiß, ob es eine Mehrheit dafür gibt oder nicht. Nichtsdestotrotz, einen Antrag darf man stellen. Das ist Demokratie. Das muss so sein. Das darf so sein. Das ist völlig in Ordnung. Auch wenn sie manchmal schwer nachzuvollziehen sind oder eigentlich kaum umsetzbar, dürfen diese Anträge natürlich gestellt werden. Das ist der Fraktion gutes Recht. Kostet natürlich am Ende ein bisschen parlamentarische Zeit, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt, ja.
Zum Abschluss, gibt es etwas, das du Müttern oder auch Nicht-Müttern gerne hier noch mitgeben würdest?
Ja, unbedingt. Ich möchte Müttern und Care-Arbeitenden sagen, dass es nicht Me-Time und Self-Care sind, die sie brauchen. Wir brauchen strukturelle Veränderung und für die müssen wir laut sein. Manche können nicht laut sein und deswegen müssen wir für diese Menschen, die nicht laut sein können, die Stimmen mit darstellen. Es reicht nicht, ab und zu sich in die Badewanne zu legen oder in eine Ausstellung zu gehen oder ins Kino. Und es wird häufig sehr vielen Müttern weisgemacht. Kümmere dich mal kurz ein bisschen um dich, kauf dir mal eine Creme, geh mal mit einer Freundin einen Cocktail trinken und dann geht es dir schnell besser. Nein, das ist es nicht. Wir haben ein strukturelles Problem, wir haben ein patriarchales System und genau da müssen wir ansetzen. Da müssen wir uns zusammenschließen, wir müssen Schwesternschaften bilden, wir müssen Netzwerke bilden, wir müssen zusammen auf die Straße gehen, sei es im März oder bei uns am 9. Mai vor dem Brandenburger Tor. Seid auf jeden Fall dabei, geht mit uns auf die Straße, nutzt eure Stimmen. Wir sind die Zukunft unserer Kinder.
Ja. Wow, also danach kann eigentlich wirklich gar nichts mehr viel kommen, außer, liebe Sina, das waren meine Fragen an dich. Ich habe ein sehr tolles Gespräch gehabt und ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß bei mir gehabt.
Es war ganz großartig. Ich danke dir, Frank. Es war mir wirklich ein wirkliches Vergnügen. Schön, dass wir uns jetzt mal gesehen haben. Und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne doch. An alle da draußen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Denkt dran, bleibt weiterhin neugierig. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.